Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und da sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, die Unterscheidung der Geister. Darum ging es auf diesem Kongress. Habt ihr nun alle Klarheit darüber gewonnen? Oder tut ihr euch noch schwer damit, mit dieser Unterscheidung der Geister? Wie können wir als Christen unterscheiden, ob etwas vom Geiste Gottes kommt oder aber vom Weltgeist, vom Zeitgeist kommt? Nochmals beispielhaft einige Herausforderungen. Wie ist es zu beurteilen, dass Klimaaktivisten vom Weltuntergang reden und sich die letzte Generation nennen? Wie ist darüber zu urteilen, dass der Transhumanismus die biologischen Grenzen des Menschen durch Einsatz von Technologie und Wissenschaft verändern, ja diese Grenzen gar überwinden will? Krankheit und Tod sollen überwunden werden. In Verbindung mit der künstlichen Intelligenz und auch mit implantierten Schnittstellen im Menschen selbst, da sollen die Abläufe des Menschen ja verbessert werden zum Wohl des Einzelnen, ja zum Wohl der ganzen Menschheit insgesamt. Das gilt auch hinsichtlich der Fortpflanzung und der Denkprozesse. Andere Wissenschaftler hingegen warnen davor, das würde das Ende der Spezies Mensch bedeuten. Und nun, wie können wir als Christen zu einer fundierten Beurteilung kommen und unseren Beitrag in dieser Debatte einbringen? Oder ist der sogenannte globale Great Reset ein Aufbruch zu mehr Gerechtigkeit, zu einer besseren Finanzverteilung, zu einer besseren Ökonomie in dieser Welt? Oder ist dieses Weltwirtschaftsforum in Davos von einer Elite instrumentalisiert, um den Völkern dieser Welt ihre demokratischen Rechte zu entziehen? Besteht die Gefahr einer digitalen Überwachung? Oder anderes Beispiel, über Jahrhunderte war sonnenklar, es gibt zwei verschiedene Geschlechter in dieser Welt. Im 21. Jahrhundert spricht man nun von über 60 Geschlechtern bei den Menschen. Ja, wer hat nun Recht? Und dann das spaltende Thema, um das weltweit ein massiver Kampf geführt wird. Schließt praktizierte Homosexualität vom Reich Gottes aus oder gibt es homosexuelles Leben als gute Schöpfungsvariante Gottes? Und um Ihnen auch noch zwei Herausforderungen aus dem innerkirchlichen Bereich zu geben, ist der Sühnopfertod Jesu am Kreuz eine veraltete, blutige Theologie über einen grausamen Gott, die es zu überwinden gilt? Oder ist der Sühnetod das zentrale Ereignis des liebenden Gottes? Und als letztes, ist das Abendmahl nur symbolisch zu verstehen? Oder wird mit Brot und Wein tatsächlich real auch Christi Leib und Christi Blut empfangen? Um es gleich vorab zu sagen, ich werde jetzt hier in dieser Predigt nicht die einzelnen Punkte hier alle behandeln können und ich werde euch auch keine direkten Antworten auf all diese Fragen geben, sondern wir werden anhand des 1. Petrusbriefes Kapitel 2 die Grundlagen erkennen, mit denen die Christen zu allen Zeiten die Fragestellungen ihrer Zeit ja einordnen und beurteilen können. Und wir haben hier ja einen sehr tiefgründigen Briefabschnitt vor uns. Und darüber ist auch nicht leicht zu predigen. Und ich muss zugeben, ich hatte tatsächlich etwas gestöhnt, als vor einiger Zeit Johann und ich überlegten, welche Bibelabstellen denn überhaupt zu diesem Thema Geistunterscheidung ja passen würden und wer welchen Text für seine Predigt auswählt, er eben in Grelingen und ich hier in Zafelstein. Und nach langem Hin und Her überlegen, entschied sich Johann für 2. Timotheus 3 und ich entschied mich fröhlich für 1. Johannes 4. Kurz danach klingelte mein Telefon und Johann sagt mir, du Ulrich, du kannst diesen Text nicht nehmen, den hat Stefan Felber ausgewählt für sein Grundlagenreferat. Also blieb mir 2. Petrus 1. Viele Wochen gingen ins Land und in unserer Gemeinde in der Pfalz zu Hause am 15. Januar diesen Jahres war der vorgegebene Predigttext 2. Mose 33, Mose begegnet am Sinai der Herrlichkeit Gottes. Und dann 14 Tage später, wie wunderbar, war der vorgeschlagene Predigttext Matthäus 17, die Herrlichkeit Jesu. Und als ich diese beiden Abschnitte zu predigen hatte, da wurde mir auf einmal im Nachhinein klar, wie wunderbar Gott genau diese Textauswahl für diesen Kongress hier in Zafelstein ja ausgewählt hatte, mir vorgegeben hatte. Und so wurde mir das alles, diese Beschäftigung mit 2. Petrus 1, selbst zu einer wunderbaren Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Und ich habe bis heute ein wunderbares Staunen über diese Fügung. Gehen wir in diesen Predigtabschnitt hinein. Der erste meiner drei Punkte lautet, Sie können es sehen an der Leinwand, wir haben die Herrlichkeit des Christus geschaut. 3 Jahre lang waren die Jünger unterwegs mit ihrem Meister. Ein Wechselbad der Erlebnisse und der Gefühle. Sie hörten vollmächtige Reden, sie sahen unterschiedlichste Wunder, begeisterte Menschenmengen. Sie sahen aber auch Ausgrenzung, Vertreibung, Verfolgung und böswillige Gesprächsfallen. Also von Himmel hoch jauchzend bis zum Tode betrübt. Und dann kam eben die Zeit, als Jesus seine Jünger auf seinen Leidensweg vorbereiten musste. Und eben auf die Zeit danach, was danach kommen würde. Und so sprach Jesus zu ihnen, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge heißt Kreuzesnachfolge. Und die Jünger damals, sie hatten Fragen, sie hatten Unsicherheiten, sie hatten Ängste. Um in all diesen Dingen bestehen zu können, da brauchten die Jünger eine Glaubensvergewisserung, eine Glaubensstärkung. Und so geschah es auch. Jesus nahm die großen 3 beiseite, den Petrus, den Jakobus und den Johannes, die Leitfiguren unter den Jüngern, die Männer der ersten Stunde. Er nimmt sie mit sich auf den heiligen Berg, wahrscheinlich war es der Berg Hermon. Und dort erlebten diese 3 Jünger eine Epiphanie, eine Erscheinung, eine Offenbarung Gottes, ja, ein Bild paradiesischer Herrlichkeit. Alles außen herum war in dieser Stunde für die Jünger wie ausgeblendet. Jesus sahen sie, wie sein Angesicht leuchtete. Seine Kleider waren lichthell. Und dann erschienen auch noch Elia und Mose, die redeten mit Jesus. Die genaue Auslegung dieser Verklärungserzählung, die können Sie nachhören in meiner Predigt vom 15. Januar. Warum ich das erzähle? Es geht heute hier in dieser Predigt allein um die Herrlichkeit des Herrn. Auf dem Berg, da überschattete sie damals eine lichte Wolke. Und diese lichte Wolke, das ist die Gegenwart Gottes, das ist seine Anwesenheit hier unter uns. Und die Israeliten, die kannten das, sie hatten die Wolkensäule während ihrer langen Wüstenwanderung immer wieder erlebt. Mose und Elia hatten auf dem Berg Horeb diese Gegenwart Gottes so erlebt, die Begegnung eben mit der Herrlichkeit Gottes. Und bei der Einweihung des Tempels Salomos, da erfüllte diese Wolke das Haus, sodass die Priester ihren ganzen Dienst wegen dieser Wolke nicht verrichten konnten. Denn, so heißt es, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und dann später, bei der Himmelfahrt Jesu, nahm ihn eine Wolke auf, weg von ihren Augen. Ihr Lieben, wir dürfen uns da ja nicht eine x-beliebige Regenwolke am Firmament vorstellen, sondern das war die Gegenwartswolke des lebendigen Gottes. Und wenn Jesus eines Tages wiederkommen wird, wird er in dieser Wolke hier erscheinen. Und genau aus dieser Wolke auf dem Berg der Verklärung sprach die Gottesstimme zu diesen drei Jüngern. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Jesus, Gottes Sohn. Nicht einfach Meister oder Rabbi. Nein, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Schon bei der Taufe Jesu sagte die Stimme aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihr Lieben, durch das, was Petrus, Jakobus und Johannes sehen und hören, da werden sie mit einer neuen Freude, mit einer neuen Gewissheit, mit einer neuen Hoffnung erfüllt. Für einen kleinen Moment ihres Lebens war ihnen der Himmel weit offen. Es fiel ein Strahl des Lichtes Gottes mitten in ihre Angst und in ihre Verunsicherung hinein. Und so erfüllte der Herr selbst seine Jünger wieder neu mit Glaube, mit Liebe und mit Hoffnung. Und das, was die Jünger erlebt haben, wird nun für sie zu einer Kraftwelle für die kommende Zeit. Wenn sie bedrängt werden, wenn Jesus gefangen genommen und dann getötet wird. Vor dem schweren Gang nach Jerusalem hat Jesus so liebevoll seine Jünger auf sein zukünftiges Leiden vorbereitet und er hat ihnen vor allem den Horizont geöffnet über den Karfreitag hinaus. Jenes weltgeschichtliche Ereignis, als die Menschheit den Sohn Gottes ans Kreuz hängte, wo am helllichten Tage eine Finsternis das ganze Land völlig verdunkelt hatte. Diese dunkle Stunde war aber zugleich ein heilsgeschichtliches Ereignis. Denn zur selben Stunde zerriss der große Vorhang im Tempel, ja, der das Allerheiligste vor den Augen der Menschen und vor dem Zugriff der Menschen schützte. Der entblößte Gottessohn aber am Kreuz mit seinem Opfertod, er hat diesen Zugang aufgemacht, diesen Zugang zu der Herrlichkeit Gottes. Und Christus hatte seine Jünger eben auf dem Berg der Verklärung genau darauf vorbereitet. Er hatte sich ihnen gezeigt, vorab als der Verherrlichte. Er hatte sich gezeigt im himmlischen, im verklärten Leib, in Gottes Lichtglanz. Und ihr Lieben, es ist daher ja allzu verständlich, dass diese drei Jünger, als sie diese Herrlichkeit, diese Doxa des Sohnes Gottes sahen, diese Epiphanie und Herrlichkeit Gottes selbst, dass da diese drei Jünger auf ihr Angesicht fielen und erschraken. Und Jesus richtete sein Wort an sie, steht auf und fürchtet euch nicht. Und fürchtet euch nicht. Und als die Jünger ihre Augen erhoben, sahen sie auf einmal Jesus allein. Und er gebot ihnen, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Denn Jesus musste ja noch seinen Leidensweg gehen, am Kreuz sterben, für unsere Sünden. Erst nach seiner Auferstehung und nach dem Empfang des Heiligen Geistes, da konnten dann die Jünger das alles, was sie damals erlebt hatten auf dem Heiligen Berge, wirklich in der Tiefe erkennen. Sie konnten sehen, was es bedeutet, in der Herrlichkeit Gottes zu sein und zu leben. Und genau darauf beruft sich eben nun der Apostel Petrus in seinem Brief. Er schreibt: Wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Petrus, als von Jesus bevollmächtigter Augenzeuge dieser Offenbarung, er ist der Garant für die Wahrhaftigkeit des Evangeliums, für die Wahrheit der Verkündigung der Apostel. Als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Evangelium, diese heilige Schrift, ihr Lieben, ist deshalb keine ausgeklügelte Fabel von irgendwelchen Menschen. Es ist auch keine fromme Erzählung, die die Christenheit hat, sondern das alles ist das reine Wort Gottes. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, die Gewissheit des Wortes Gottes. Wie kommt nun Petrus dazu, in Bezug auf diese Begegnung auf dem Heiligen Berg, in der Begegnung mit dem verherrlichten Jesus, nun eben festzustellen, umso fester haben wir das prophetische Wort? Zum einen bestätigt die verklärte Herrlichkeit Jesu, dass Jesus tatsächlich ja der Messias ist. Und damit, dass sich dann alle alttestamentlichen Prophetien über ihn erfüllen. Und dementsprechend wird es auch geschehen, dass Jesus am Ende dieser Welt, am Ende der Zeiten wiederkommen wird in Herrlichkeit, dass er sichtbar erscheinen wird, um sein Reich zu vollenden. Darauf ruhte ja der Glaube der Jünger, darauf ruht ja auch unser Glaube heute. Es geht, ihr Lieben, aber dabei jetzt nicht nur um einzelne Prophetien über Jesus, sondern wie wir aus Johannes 1 und Offenbarung 19 wissen, ist Jesus ja dieses Wort Gottes selbst in Person. Also die ganze Heilige Schrift, Altes Testament und Neues Testament, ist zum einen Zeugnis auf Jesus Christus hin und ist zugleich das geoffenbarte Wort Gottes für uns. Dieses Wort Gottes, von dem Johannes, der ja auch dabei war auf dem Berg der Verklärung, von dem Johannes bezeugt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Tobias Eisler hatte ja gestern uns dargelegt, dass das genau der Prüfstein ist, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Ihr Lieben, wer das also bestreitet, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, oder wer anfängt, diese biblische Prophetie oder das Wort Gottes von Jesus zu scheiden, wie es moderne Theologen oft machen, dann ist das in der Bibel oft das Böse oder das Schlimme, das man zu überwinden hat, und Jesus ist der Gute. Wer anfängt, das zu trennen, oder wer gar versucht, diese Dinge gegeneinander auszuspielen, der ist ein Irrlehrer. Der ist ein falscher Prophet. Ebenso all diejenigen, die diesem Wort Gottes, diesem offenbarten Wort Gottes, diesem Christus, der irgendetwas hinzufügt oder aus der Bibel irgendetwas wegnimmt. Und diese Begegnung mit der Herrlichkeit des Christus auf dem Berg der Verklärung, die ist ja vor Golgatha geschehen, und auf die hat sich nun Petrus auch nach Golgatha eben in seinem Brief berufen. Es ist also eine Schlüsselszene für die ganze Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Drei glaubwürdige Zeugen haben das mit eigenen Augen bezeugt, weil sie es gesehen und haben es bezeugt. Petrus, Jakobus und Johannes. Ihr Lieben, diese Dieses Sehen der Herrlichkeit Jesu ist eine Schlüsselszene hin auf Karfreitag, hin auf das Kreuz und zugleich vom Kreuz wieder weg in das, was alles noch bevorsteht. Wie auch in Apostelgeschichte 3,18 geschrieben steht, so aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Nun tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf das Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Liebe Kongressgemeinde, auch an den Bildschirmen zu Hause, jetzt können wir die Grundlagen zusammentragen, die wir auch heute als Christen als theologisches Rüstzeug brauchen, um die Geister zu unterscheiden und all die verschiedenen Fragestellungen ja beantworten zu können. 5 Punkte, die ich jetzt nenne, und diese 5 Punkte, sie bauen aufeinander auf. Erstens, wir müssen bleiben in der Lehre der Apostel, das heißt am Wort Gottes. Das geoffenbarte Wort Gottes, es ist Christus in Person. Und nur wer ihn erkennt und wer ihn bekennt, nämlich bekennt, dass er der für uns gekreuzigte Sohn Gottes, dass er auch der Herr der Herrlichkeit ist, nur der baut auf festen Fels. Zweitens, aus der Lehre der Apostel müssen wir erkennen und bekennen, was Paulus über uns Menschen schreibt, Römer 3. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Es ist dabei höchst aufschlussreich an dieser Stelle, dass hier für das Wort Ruhm im griechischen Urtext genau das gleiche Wort steht wie für die Herrlichkeit des Christus, nämlich das griechische Wort Doxa. Wenn uns als Sünder vor Gott also Doxa fehlt, da fehlt uns nicht irgendein beliebiger Ruhm, nicht irgendeine menschliche Leistung, da fehlt uns keine Anerkennung, da fehlt uns auch kein irgendwelches Bundesverdienstkreuz. Nein, uns fehlt dann die göttliche Herrlichkeit. Wir sind Sünder, weil uns die göttliche Herrlichkeit abhanden gekommen ist. Die haben wir nämlich im Sündenfall verloren. Und um den Zugang zu dieser Herrlichkeit wiederzufinden, wiederzubekommen, ist Christus als Sühnopfer am Kreuz für uns gestorben. Wir brauchen also das Kreuz Jesu. Drittens, aus der Lehre der Apostel wird weiter deutlich, dass jeder durch das Gericht Gottes auf ewig verloren geht, der dieses Sühnopfer Jesu nicht für sich selbst, für sein eigenes Leben in Anspruch nimmt. Wir brauchen Christus, denn die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Viertens, als diese Kinder Gottes leben wir in der Herrlichkeit des Christus. In Verbindung mit Christus sind wir der Tempel Gottes und der Heilige Geist wohnt in uns. Und wie wir vorhin in der Schriftlesung aus Johannes 16 gehört haben, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann leitet uns dieser Geist Gottes auch in alle Wahrheit. Fünftens, der Heilige Geist, er macht uns Christus lieb und er macht uns das Wort in der Heiligen Schrift lieb. Er leitet uns, dieses Wort mit Freude zu befolgen. Und nur so können wir dann die Gabe empfangen, die Gabe nämlich die Geister zu unterscheiden. Der Heilige Geist gibt diese Gabe der Geistunterscheidung der Gemeinde Jesu. Die Unterscheidung der Geister, ihr Lieben, sie geschieht also von oben her. Man kann diese Unterscheidung der Geister nicht tun mit irgendwelchen irdischen, weltlichen, menschlichen Kriterien. Nein, die Unterscheidung der Geister ist gebunden an das Wort Gottes und der Heilige Geist geht niemals über dieses Wort Gottes hinweg. Und mit diesem Heiligen Geist ist uns dann aber auch gegeben, tatsächlich zu unterscheiden. Wir können unterscheiden, was zum Reich dieser Welt gehört und was eben zum Reich Gottes gehört. Wir können unterscheiden, was zu unserer sündigen Natur gehört und wir können sehen, was der Wille Gottes mit uns Menschen ist. Wir können unterscheiden zwischen Gottes Richten in dieser Welt und seinem Richten im jüngsten Gericht. Wir können unterscheiden zwischen falscher Lehre und wahrer Lehre. Und damit können wir auch unterscheiden zwischen wahrer Kirche und falscher Kirche. Und bei allen praktischen Fragestellungen, sei es eben zur Klimakrise, zum Transhumanismus, zu Corona, zu Gender, Homosexualität und allem anderen, es ist uns gegeben und es ist uns als Gemeinde Jesu aufgetragen, mit dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist eben die notwendigen Unterscheidungen auch zu treffen. Das ist eine Gabe und ein Auftrag zugleich, den wir als Gemeinde Jesu bekommen haben. Und zwar alles aufbauend eben auf jenen Grundlagen, die wir gerade vorhin zusammengetragen haben. Zugegeben, das klingt jetzt nicht als so eine 0815-Lösung, die wir irgendwo in der Tasche haben. Das klingt alles nicht gerade einfach. Und es ist mit Sicherheit keine Sache unserer Augen, es ist keine Sache unseres Verstandes, es ist keine Sache unseres Gefühls. Wir sind, ihr Lieben, wir sind nur dann auf dem richtigen Weg, wenn wir immer wieder durch Schriftstudium und Gebet uns von Neuem vom Heiligen Geist leiten lassen. Wenn wir ihn immer wieder von Neuem fragen, Herr, wie sieht's aus? Gib uns Weisung, gib uns Wahrheit. Und eines dürfen wir dabei auch nicht vergessen, solange wir in dieser Welt leben, leben wir noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Paulus schreibt ja, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wir das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und bis es soweit ist, das Vollkommene, sind wir eben umso mehr gehalten, allein auf Gottes Stimme zu hören, allein auf sein Wort zu hören, ihm zu gehorchen und Christus nachzufolgen. Und deshalb schreibt Petrus hier in seinem Brief, ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Mein dritter und letzter Punkt, von Lügenmärchen und menschlicher Weisheit. Zu Beginn dieses Abschnittes sagt Petrus ja, wir sind keinen ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Das heißt also nicht irgendwelchen Halbwahrheiten, nicht irgendwelchen Lügenmärchen, sondern die Apostel sind allein dem Wort Gottes gefolgt. Und nun gibt Petrus der Gemeinde Jesu noch eine klare Anweisung, dass dieses prophetische Wort in der Heiligen Schrift gerade keine Sache der eigenen Auslegung ist. Weil eben dieses Wort Gottes in der Bibel sich Menschen nicht erdacht haben, sondern ja hier Menschen durch den Heiligen Geist geredet haben und aufgeschrieben haben. Deshalb dürfen Menschen auch niemals, weder damals noch heute, dieses Wort Gottes eigenmächtig deuten oder auslegen. Wer das tut, der vergreift sich am Wort Gottes. Wer das tut, der ist ein Irrlehrer, ein falscher Zeuge, ein falscher Prophet. Es sind Wölfe im Schafspelz, wie wir vorhin gehört haben oder gestern gehört haben, Wölfe im Schafspelz, die mit schleimiger Zunge daherkommen und viele verführen. Über die heißt es schon in Jeremia 23, sie betrügen euch, sie verkündigen euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die das Wort Gottes verachten, es wird euch wohlgehen. Und alle, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinen Namen und sprechen. Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie auch diesem Volk nichts nütze sind, spricht der Herr. Eindringliche Worte des Jeremia, gesprochen im Auftrag des Herrn. Was heißt das aber nun für uns heute? Das heißt, dass alle Verkündiger der Wahrheit Gottes allein gebunden sind an das Wort Gottes selbst. Und dass sie dieses Wort Gottes verkündigen in aller Vollkommenheit, und zwar sowohl als Gesetz und als Evangelium, sowohl als Gericht als auch als Gnade. Und dass sie auch rufen zur Umkehr und zur Buße, dass die Menschen aufgefordert werden, ihr altes Leben zu verlassen und sich immer wieder hinzuwenden an den lebendigen Gott. Und diese Predigt mit Gesetz und Evangelium, mit Gericht und Gnade, diese Predigt, diese Aufrufe zur Buße und zur Umkehr, das ist manchmal unbequem. Das will der Mensch, der natürliche Mensch, nicht gerne hören, weil es ihn ja im Herzen betrifft, weil es ihn ja genau dort verwischt, ja, wo sein Leben falsch aufgehängt ist. Das ist also unbequem, das alles zu verkündigen. Und wir haben ja gehört, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ihr Lieben, deshalb müssen bei euch alle Warnlampen angehen, wenn Ausleger oder Verkündiger oder einzelne Gemeindeglieder auftreten und behaupten, mir aber hat Gott gesagt, ich habe geträumt, ich aber kann das in der Schrift nur so verstehen, oder diese oder jene Stelle in der Heiligen Schrift, die kann man ja wohl heute wohl nicht mehr so sagen. Und ganz beliebt geworden ist heutzutage eine besondere Behauptung. Da wird gesagt, wir haben heute andere oder bessere Erkenntnisse. Ihr schmunzelt oder ihr lacht oder ihr seid betroffen. Das höre ich oft. Das höre ich oft zu Themen, auch bei uns im Pfarrkonvent oder irgendwo anders in Kirchen. Ja, damals, da war das eben so, die wussten es nicht besser. Aber wir haben doch heute Wissenschaft, wir haben heute Erkenntnisse. Wir wissen es ja besser, und da muss man eben das Wort Gottes anpassen an diese besseren Erkenntnisse. Ihr Lieben, es gilt, wachsam zu sein, auch dann, wenn Menschen anfangen, in der Gemeinde Jesu von einer neuen Moral zu sprechen. Denn was heißt das? Das heißt da zunächst einmal, dass alles, was bisher in Geltung war, ja so nicht mehr in Geltung bleiben sollte. Eine neue Moral wird aufs Podest erhoben. Wenn das Alte nicht mehr gelten soll, dann fängt man eben an Gottes guter Ordnung, an seinen Geboten, an seinem Wort, ja, herumzudoktern und das beiseite zu schieben. Paulus warnt seinen Mitarbeiter Timotheus: Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wohllust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Bei solchen weht eben nicht der Heilige Geist, sondern ein falscher Geist, ein Lügengeist. Manchmal spricht man auch vom Zeitgeist, wo man irgendwelche Meinungen und Stimmungen beschreibt, die in der Gesellschaft gerade ja sehr angesagt sind, die Beifall erhalten. Ein solcher Zeitgeist, dieser Weltgeist, der ist aber ja nicht ein unbestimmtes Etwas. Dahinter steht der der Fürst dieser Welt. Und das ist der Widersacher Gottes, der die Menschen trennen will von dem lebendigen Gott, der sie fernhalten will vom Evangelium. Und dieser Fürst dieser Welt, er betreibt das Geschäft der Versuchung, der Sünde und des Todes. Für die wiedergöttliche Schlange in der Sündenfallgeschichte steht im Hebräischen das Wort Nachasch. Das heißt zugleich auch so etwas wie raten oder rätseln, weissagen, fabulieren. Das heißt, immer dann, wenn das lebendige Wort Gottes in dieser Welt ergeht, ruft der Teufel sein diabolisches Wort dazwischen. Das müssen wir begreifen, das müssen wir verstehen. Wir leben als Christen nicht in einer frommen Blase, sondern immer wenn das lebendige Wort Gottes Gemeinde baut in dieser Welt, ruft der Teufel seine Verführung dazwischen. Martin Luther sagte ja einmal, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Das ist der Zustand, in dem wir leben hier in dieser Welt. Und der Teufel, er hat auf dieser Welt viele falsche Propheten, Handlanger, Irrlehrer. Ja, manche tun es ganz bewusst und viele tun es eben auch unbewusst. Und diese teuflischen Verschleierungskünste gehen so weit, dass diese dabei sogar den Namen des Herrn im Munde führen können. Deshalb sagte ja Jesus in der Bergpredigt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Zum geistlichen Urteilsvermögen, zum Unterscheidungsvermögen gehört daher auch, dass wir nicht einfach alles, was nett, lieb und human erscheint, ja, was manchmal sogar als biblisch hingestellt wird, dass wir das dann auch gleich als wahr betrachten. Wir müssen den Dingen auf den Grund gehen. Wir haben als Gemeinde Jesu eben die Aufgabe und die Pflicht, alles zu beurteilen und eben die Geister zu unterscheiden. Nochmal Martin Luther. Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu beurteilen. Damit steht oder fällt Kirche Jesu. Mit dem Bleiben in der Lehre der Apostel, da geht es um Sein oder Nichtsein von Kirche. Bis Christus unser Morgenstern erscheint. Und für diese Zwischenzeit, deshalb schreibt Paulus an seine Gemeinde in Korinth, wir verfälschen Gottes Wort nicht. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Ihr Lieben, diese Herrlichkeit Christi, ihr habt diese Herrlichkeit von unserem Herrn empfangen. Deshalb lebt in dieser Herrlichkeit. Verkündigt diese Herrlichkeit und sonst nichts in dieser Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.